Liebe Gemeinde, den heutigen Predigttext hatten wir vorhin schon als Evangelium gehört. Meiner Auslegung zu diesem lege ich in wesentlichen Teilen Textpassagen des amerikanischen Bibelauslegers Dr. Vernon McGee zugrunde. Das soll und muss am Anfang gesagt sein, um mir nicht den Vorwurf eines Plagiats einzuhandeln und in einer Schublade mit vielen Prominenten unserer Tage zu landen. Der gehörte Bibeltext ist gewiss für Bibelkenner kein unbekannter Text. Dennoch wird er auch von solchen oft bei oberflächlicher Betrachtung als anstößig, ja fast schon skandalös empfunden. Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Es ist eigentlich eine nahtlose Fortsetzung des im Kapitel davor Berichteten. Schon dort ging es, wer das nachlesen möchte zu Hause, wird das finden, schon dort ging es um den Lohn der Nachfolge. Auch diese Geschichte kennen wir sicher. Ein reicher Jüngling war von Jesus, zumindest nach dessen Empfinden, brüskiert worden. Also nach dem Empfinden des reichen Jünglings. Der meinte, bisher alle Gebote gehalten zu haben und wollte nun wissen, was er noch tun muss, um das ewige Leben zu bekommen. Und Jesus, statt ihn ob seiner Gesetzestreue zu loben, sagte, er solle alles, was er hat, verkaufen, mit dem Erlös die Armen unterstützen und dann ihm nachfolgen. Das war zu viel, das war eine Zumutung. Nicht nur für den reichen Jüngling, der traurig wegging, sondern auch für die Jünger. Und ich denke, genau deshalb hatte Petrus gleich danach seinen Herrn gefragt und gesagt, hey Jesus, wir haben nun alles verlassen, Haus und Hof, unsere Fischerei AG in Kapernaum, sogar unsere Familien und Verwandten, was haben wir denn davon? Und er bekommt sinngemäß die gleiche Antwort wie zuvor der junge Mann, euer Lohn für die bedingungslose Nachfolge wird sein, dass ihr bei mir und dem Vater die Ewigkeit erleben dürft. Und nun folgt in der Bibel unser Predigttext. Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, wie vorhin schon gehört. Vom 20. Kapitel an beschleunigt sich das Tempo im Matthäusevangelium, denn jetzt geht der Herr direkt auf das Kreuz zu. Er ist mit seinen Jüngern auf dem Weg nach Jerusalem. Das 20. Kapitel bei Matthäus liefert darüber hinaus einen wichtigen Beitrag, in dem es nämlich Klarheit über den Zustand des Himmelreichs offenbart. Auch das Prinzip, nach dem schließlich der Lohn ausgeteilt wird, wird in diesem Gleichnis erklärt. Es geht dabei eben nicht um die Menge der vollbrachten Arbeit und es geht auch nicht um die Art der ausgeführten Aufgabe. Denn das alles bestimmt die Belohnung nicht. Insofern eignet sich unser Text auch nicht dafür, morgen auf seiner Basis Tarifverhandlungen mit deinem Arbeitgeber aufzunehmen. So nach dem Motto, egal wie lange ich früh verschlafe, der Lohn muss mir trotzdem zuteil werden. Bei der Belohnung im Reich Gottes, die Jesus in Aussicht stellt, geht es nicht um abgeleistete und demzufolge zu vergütende Stunden, wie bei deinem Arbeitgeber, sondern einzig und allein um die gewissenhafte und treue Ausführung der übertragenen Verantwortung. Hier noch einmal der Text, um den es geht, in der Fassung aus der Bibelübertragung Hoffnung für alle. Am Ende wird es in Gottes himmlischem Reich so sein wie bei einem Grundbesitzer, der früh morgens in die Stadt ging und Arbeiter für seinen Weinberg anwarb. Er einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn und schickte sie in seinen Weinberg. Gegen 9 Uhr morgens ging er wieder zum Marktplatz und sah dort noch einige Leute stehen, die keine Arbeit hatten. Geht auch ihr in meinen Weinberg, sagte er zu ihnen, ich werde euch angemessen dafür bezahlen. Und so taten sie es. Zur Mittagszeit und gegen 3 Uhr nachmittags machte sich der Mann erneut auf den Weg und stellte weitere Arbeiter ein. Als er schließlich um 5 Uhr ein letztes Mal zum Marktplatz kam, fand er dort immer noch ein paar Leute, die nichts zu tun hatten. Er fragte sie, warum steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum? Oh, uns wollte niemand haben, antworteten sie. Geht doch und helft auch noch in meinem Weinberg mit, forderte er sie auf. Und am Abend beauftragte der Besitzer des Weinbergs seinen Verwalter, ruf die Arbeiter zusammen und zahl ihnen den Lohn aus. Fang bei den Letzten an und hör bei den Ersten auf. Zuerst kamen also diejenigen, die gegen 5 Uhr eingestellt worden waren, und jeder von ihnen erhielt den vollen Tageslohn. Dann traten die vor, die schon früher mit der Arbeit begonnen hatten. Sie meinten, sie würden nun mehr bekommen. Aber auch sie erhielten alle nur den vereinbarten Tageslohn. Da beschwerten sie sich beim Grundbesitzer: Die Leute, die du zuletzt eingestellt hast, haben nur eine Stunde gearbeitet und du zahlst ihnen dasselbe wie uns. Dabei haben wir uns den ganzen Tag in der brennenden Sonne abgerackert. Mein Freund, entgegnete der Grundbesitzer, ich tue dir doch kein Unrecht. Haben wir uns nicht auf diesen Betrag geeinigt? Nimm dein Geld und geh, ich will nun einmal dem Letzten genauso viel geben wie dir. Darf ich denn mit meinem Besitz nicht machen, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so großzügig bin? Und Jesus sagt weiter, ebenso wird es einmal bei Gott sein. Dann werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten die Letzten. Soweit dieser Text noch einmal. Auch wenn es uns hier so vorkommen mag, als würde es sich bei diesem Gleichnis um eine imaginäre Situation, also frei erfundene Situation handeln, so ist das doch keineswegs der Fall. Abgesehen von der Art der Bezahlung wird darin etwas beschrieben, was damals zu bestimmten Zeiten häufig passierte. Der Wein reifte in Israel zum Beispiel gegen Ende September und unmittelbar danach, so um das Laubhüttenfest herum, begann es zu regnen. Wenn die Ernte dann nicht vor den losbrechenden Regengüssen eingebracht war, wurde sie vernichtet. Wir kennen das ja von der Kornernte hier in unserer Gegend so ähnlich. Die Weinlese war infolgedessen ein Wettlauf mit der Zeit. Jeder Arbeiter war daher willkommen, selbst wenn er nur eine Stunde mitarbeiten konnte. Und, man höre und staune, auch die Bezahlung war ganz normal. Ein Tagelöhner verdiente einen römischen Dinar oder, ich weiß jetzt gar nicht mehr, in der Luther-Übersetzung war vom Silbergroschen, glaube ich, die Rede. Das ist nur eine Übertragung, also dort steht im Urtext Dinar. Ein Tagelöhner verdiente einen römischen Dinar oder auch eine römische Drachme oder, wie es Luther eben übersetzt, einen Silbergroschen, dessen Wert etwa einen halben Euro beträgt. Auch wenn man die unterschiedliche Kaufkraft zwischen damals und heute bedenkt, ließ dieser Betrag den Menschen kaum Spielraum für außergewöhnliche Ausgaben. Bei den Männern, die auf dem Marktplatz standen, handelte es sich nicht etwa um Eckensteher oder Tagediebe, sondern sie hielten sich dort auf, weil der Marktplatz so etwas wie ein Markt der Arbeitssuchenden darstellte. Agentur für Arbeit im alten Israel. Dorthin gingen die Tagelöhner schon am frühen Morgen mit ihrem Handwerkszeug und sie warteten darauf, dass jemand sie dingen würde. Die Tatsache, dass einige von ihnen um 17 Uhr, also am späten Nachmittag, noch dort waren, beweist, wie verzweifelt sie nach Arbeit suchten. Bei diesen Männern handelte es sich um Tagelöhner, also die niedrigste Klasse der Arbeitenden, deren Leben völlig ungesichert war. Die Sklaven und die Knechte gehörten zumindest bis zu einem gewissen Grade mit zu der sie beschäftigenden Familie. Ihr Geschick war zwar von dem Geschick, das die Familie traf, der sie dienten, abhängig, aber normalerweise war ihr Lebensunterhalt niemals gefährdet. Ganz anders verhielt es sich bei den Tagelöhnern. Sie waren ganz auf sich gestellt, das heißt auf mehr oder weniger zufällige Arbeitsmöglichkeiten. Und oftmals verdienten sie gerade nur so viel, dass sie nicht verhungerten. Kamen sie, ohne Arbeit gefunden zu haben, am Abend wieder nach Hause, dann mussten die Kinder ohne Essen auskommen. Schließlich konnte man von einem Tagelohn von einem halben Euro kaum Ersparnisse zurücklegen. Also einen Tag lang keine Arbeit zu finden, das war ein großes Unglück für sie und auch für ihre Familien. Die Zeitbezeichnungen in diesem Gleichnis entsprechen der jüdischen Zeitrechnung, denn der Tag begann bei Sonnenaufgang ca. um 6 Uhr und dauerte bis Sonnenuntergang etwa 18 Uhr abends. Das galt dann schon als der offizielle Beginn des nächsten Tages. Mit der dritten Stunde ist also 9 Uhr vormittags, mit der sechsten 12 Uhr mittags und mit der elften Stunde 17 Uhr nachmittags gemeint. Das Bild in diesem Gleichnis ist ein anschauliches Beispiel für etwas, was sich jeden Tag auf dem Markt der Dörfer und der Städte in Galiläa, Judäa und den anderen Landesteilen zutragen konnte. Immer dann, wenn die Weinlese in aller Eile betrieben wurde, bevor also die Regenzeit begann. Dieses Gleichnis gehört zu den bedeutendsten und schönsten Gleichnissen, auch wenn es zu der Zeit, als es zum ersten Mal erzählt wurde, von verhältnismäßig begrenzter Bedeutung war. Es enthält eine Wahrheit, die den Kern des christlichen Glaubens betrifft. Fangen wir mit der verhältnismäßig begrenzten Bedeutung an, die es ursprünglich besaß. Denn es stellt in gewisser Hinsicht eine Warnung an die Jünger dar. Es ist, als ob Jesus zu ihnen gesagt habe: Euch ist das Vorrecht zuteil geworden, sehr früh und sehr rasch, nämlich gleich zu Anfang in die christliche Gemeinschaft aufgenommen zu sein. Doch später werden auch andere dazugehören. Leitet aus dieser Tatsache, dass ihr vor ihnen Christen geworden seid, bitte keine besonderen Ansprüche und Privilegien ab. Glaubt nicht, dass euch deswegen besondere Ehre widerfahre oder dass ihr deswegen auf eine bevorzugte Stellung Anrecht habt. Vor Gott sind alle Menschen gleich viel wert. Einerlei, wann sie zu ihm gekommen sind. Ich weiß, so schreibt Vernon McGee, von anderen Gemeinden, dass dort manche Menschen glauben, als langjährige Gemeindeglieder, die Gemeinde gehöre ihnen. Sie meinen, sie könnten ihr vorschreiben, was zu geschehen habe. Sie nehmen es übel, wenn eine neue Generation danach drängt, andere oder neue Pläne zu verwirklichen. Da bin ich dankbar, sehr dankbar, hier in Ottendorfer Grilla beheimatet zu sein, wo ich ein gutes Miteinander der verschiedenen Generationen in unserer Gemeinde erleben darf. Eine längere Zugehörigkeit bedeutet in der christlichen Gemeinde nicht auch zwangsläufig ein größeres Vorrecht. Es ist durchaus möglich, dass wir, die wir seit vielen Generationen Christen in unserer angestammten Kirche sind, dennoch von den jüngeren Kirchen viel lernen können und müssen. Von den Freikirchen zum Beispiel, die doch so viel später zu der Gemeinschaft der Gläubigen hinzugekommen sind. Die ursprüngliche Lehre aus diesem Gleichnis hat uns heute, viele Jahrhunderte nach seiner Niederschrift, noch wesentlich mehr zu sagen. Denn zuerst einmal erfahren wir darin Gottes Trost. Es ist einerlei, ob wir früher oder später in unserer Jugend, auf der Höhe unseres Lebens oder erst, wenn die Schatten länger geworden sind, in das Reich Gottes gelangten. Bei Gott sind wir zu allen Zeiten gleichermaßen willkommen. Ein rabbinisches Sprichwort besagte, manche brauchen nur eine Stunde, manche ein ganzes Leben, um in das Reich Gottes einzugehen. Einerlei, wann wir zu Christus kommen, wir sind ihm stets gleich willkommen. Und wir erkennen in diesem Gleichnis die Freigebigkeit Gottes. Obwohl die Männer keineswegs dasselbe leisteten, erhielten sie dennoch den gleichen Lohn. Das Gleichnis enthält von daher zwei wichtige Lehren. Erstens, vor Gott zählt jeder Dienst gleich. Es kommt nicht auf das Ausmaß des Dienens an, sondern auf die Liebe, mit der er geschieht. Dazu ein Beispiel aus unserem irdischen Leben. Wer uns, während er aus dem Vollen schöpft, mit einem wertvollen Geschenk beschenkt, der kann natürlich unseres Dankes gewiss sein. Die kleine Gabe aber eines Kindes, die rein materiell gesehen wertlos ist, wird zu einem kostbaren Geschenk für uns, weil sich das Kind das aus voller Liebe ausgedacht und vielleicht sogar sein erspartes Taschengeld dafür ausgegeben hat. Auch Gott kommt es nicht auf die Größe unseres Dienstes an, sondern darauf, dass wir ihm mit allem dienen, was wir haben. Und zweitens lehrt uns dieses Gleichnis, dass Gott uns alles, was von ihm kommt, aus Gnaden schenkt. Was wir Gott verdanken, können wir niemals abverdienen. Wir verdienen es auch nicht und wir können Gott auch nicht zu unserem Schuldner machen. Was Gott uns schenkt, entspringt allein der Güte seines Herzens und seiner Barmherzigkeit. Was wir von Gott empfangen, ist kein Lohn, sondern ist stets ein Geschenk. Es ist kein Preis, sondern es ist Gnade. Und damit kommen wir zu der entscheidenden Lehre, die uns in diesem Gleichnis erteilt wird. Es kommt bei allem, was wir tun, auf den Geist und auf die Gesinnung an, die dahinter steht. Die Arbeiter in diesem Gleichnis lassen sich in zwei Gruppen gliedern. Die Ersten hatten eine Vereinbarung mit dem Hausvater getroffen. Sie standen sozusagen unter Vertrag, unter Arbeitsvertrag, und der besagte: Wir arbeiten für dich, wenn du uns den und den Lohn dafür bezahlst. Wir hatten ja gehört und mitgelesen wahrscheinlich, sie wurden einig um diesen Lohn. Da gab es also eine Verhandlung. Sie arbeiteten um der Bezahlung willen. Und wie ihr Verhalten deutlich machte, kam es ihnen nur darauf an, so viel wie möglich zu verdienen. Und bei denen, die später angestellt wurden, ist dagegen von einem Vertrag, das heißt von einer Lohnabsprache, überhaupt keine Rede mehr. Diesen Männern, den Letzten, ging es um die Chance zu arbeiten. Sie überließen es dem Hausvater, sie nach seinem Belieben zu entlohnen. Das ist der grundlegende Unterschied zwischen den beiden Gruppen. Wer als erstes an den Lohn denkt, der hat ein völlig falsches Motiv. Übrigens, auch Petrus, das sei uns zum Trost gesagt, fragte zu der Zeit noch: Was wird uns dafür? Welchen Lohn haben wir denn, dass wir die Fisch AG in Kapernaum verlassen haben? Christen sollen deshalb allein aus Freude und aus Dankbarkeit Gott dienen. Lohnarbeiter hat Gott nicht nötig. Und noch etwas wollte Jesus gewiss damit sagen, nämlich, dass Gott einzig und allein, also der Hausherr in dem Gleichnis, darüber entscheidet, wer welche Belohnung erhält. Er ist derjenige, vor dem abgerechnet wird. Viele, die jetzt besondere Positionen einnehmen, besondere Titel tragen im Raum der Kirche vielleicht, werden sich eines Tages zurückgesetzt sehen. Viele, die heute meist hinten rangieren, werden sich plötzlich ganz vorne wiederfinden. Denn am Schluss wird nur die Bewertung Gottes zählen. Und so werden dann die Ersten die Letzten und die Letzten die Ersten sein. Viele Menschen, die großen Reichtum angesammelt haben, werden im Reich Gottes einen sehr bescheidenen Platz einnehmen, weil sie stets nur auf Verdienst bedacht waren. Und manch einer, der nach den menschlichen Maßstäben nur wenig verdient hätte, wird im Reich Gottes aber groß sein. Denn das Paradoxe der christlichen Lebensführung besteht darin, dass den Lohn einbüßt, wer es auf Lohn abgesehen hat, dass aber derjenige belohnt wird, der gar nicht an den Lohn denkt. Und deshalb Gratulation euch Ehrenamtlichen, oben an der Orgel und beim Kirchendienst hier und so weiter. Gratulation euch ehrenamtlich Aktiven hier im Gottesdienst und in unserer ganzen Gemeindearbeit. Ihr seid auf gutem Weg. Und ihr anderen, lasst euch einladen, mitzutun. Arbeit im und am Reich Gottes schafft große Freude und Erfüllung. Und sie hat einen wunderbaren, großen Lohn. Amen.